Aber heute eben noch einmal 1. Korintherbrief. Wir starten mit dem 12. Kapitel. Es geht heute um die ersten 11 Verse und ich möchte euch einmal gleich die Verse 1 bis 3 zum Einstieg vorlesen. Das ist schon ein sehr spannender Punkt, den der Paulus dort macht. Und nun, liebe Freunde, komme ich auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die der Geist jedem von uns schenkt. Denn offenbar ist es in dieser Sache zu Missverständnissen unter euch gekommen. Ihr wisst ja, ihr habt euch früher, als ihr noch nicht zu Christus gehörtet, dazu verleiten und mitreißen lassen, stumme Götzen anzubeten. Deshalb möchte ich euch dabei helfen, zu unterscheiden, was wirklich von Gott kommt. Niemand, der den Geist Gottes hat, kann Jesus verfluchen. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Die Korinther, haben wir ja am Anfang auch ein bisschen besprochen, sind in einer multikulturellen, pulsierenden Handelsstadt mit sehr vielen verschiedenen Religionen und sie kommen alle aus dieser Szene, das heißt, bevor sie Jesus erkannt haben, waren sie Anhänger von denen oder ganz anderen Götzen. Und die haben jetzt Schwierigkeiten, außer zu finden, welche Gabe schenkt mir Gott, was kommt von Gott, was da jetzt Besonderes passiert und was vielleicht nicht. Und der Paulus sagt nicht, nein, alles, was übernatürlich ist, kommt von Gott, sondern er sagt, nein, ihr könnt das unterscheiden. Und das, der einfache Unterschied, den er macht, wenn du jetzt zweimal klickst, dann haben wir auch den ersten Punkt auf der Tafel, ist die Gretchenfrage schlechthin. Wie holst du es mit Jesus? Ja. Er sagt da, wer Jesus verflucht, der ist nicht von Gott. Und er sagt umgekehrt, wer Jesus als seinen Herrn bekennt, wer Jesus sagt, Jesus ist mein Herr, der ist vom Heiligen Geist erfüllt. Und das ist jetzt nicht eine Zauberformel, gell, so wie bei einem Exorzisten, wo man jemanden testen kann, sondern das ist etwas, wo wirklich es darum geht, glaubt die Person das, steht sie hinter dem. Und ihr merkt es auch im Gespräch mit anderen, wenn ihr mit Leuten redet, du kannst über einen lieben Gott kannst reden, ja, über die gütige Allmacht im Universum, über das Schicksal, dass es gut mit uns meint, über das kannst du alles reden, hat keiner Problem. Und du kannst sogar über Jesus reden, als Vorbild, als Lehrer, als Prophet. Gute Sprüche hat er gehabt und arm hat er gelebt und die Armen hat er unterstützt und alles, das ist jeder dabei. Aber wenn du sagst, Jesus ist der Herr in mein Leben, weil er mich erlöst hat, er hat mich gekauft, er hat bezahlt für mich, dann bist du ja mindestens ein Fanatiker. Ich möchte einen kurzen Einblick geben in einen Dialog, den ich mit der Caro gehabt habe. Die kennt ihr alle nicht, die ist fast schon von Osttirol oben. Ich war noch einmal mit dir zusammen, mit dem Alpenverein, da waren wir am Mondsee auf einem Klettersteig und ich bin mit meiner Drohne geflogen und dann wollte sie die Bilder haben und deswegen haben wir die Nummern ausgetauscht und sie ist eine, die recht viel im Status postet und da hat sie jetzt letztens gehabt, ein ganz wildes Buch über die hohle Erde und was dort alles läuft, gell? Und dann haben wir gedacht, ich muss da irgendwie, möchte ich da anknüpfen, gell? Und da habe ich einfach geschrieben, wow, dein Glaube ist stark, gell? Dass ich das glauben kann. Gell? Dass es da die Erde hohl ist und da drinnen andere Kulturen leben und durch den Nordpol kommt man dort rein und jede Menge Schmarrn. Gell? Und dann sagt sie, ja, nein, sie war schon immer neugierig und so. Und dann habe ich gesagt, und kannst du auch glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, der für Sünden am Kreuz gestorben ist und echt auferstanden ist? Gell? Sagt sie, ja. Ich bin Christ, natürlich glaube ich an unseren Gottes Sohn. Es ist alles hier Bewusstsein auf dieser Erde, bla bla und so weiter. Dann habe ich gesagt, okay, ich bringe es auf den Punkt. Das freut mich, dass du an Jesus als Gottes Sohn glaubst. Das ist heute nicht mehr üblich. Ich glaube sogar, was er gesagt hat. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich muss sie ein bisschen herausfordern. Beschreiben muss ich öfter so Sachen hin und her. Dann sage ich, ja, das glaubt sie auch. Und so weiter. Die Liebe ist der Schlüssel vom ganzen Christusbewusstsein und so weiter. Ja. Und dann hat sie mir ein Video geschickt von da sieht man so schön, wie die, wie die Erleuchtung so über den Globus springt von einer Stadt zur anderen und wir müssen aufstehen und hin und her gehen. Und dann habe ich gesagt, boah, das ist echt ein cooles Video, aber ich teile die Weltsicht nicht, weil wenn wir uns selbst erlösen könnten und das Paradies erschaffen, so wie das Video da suggeriert, dann hätten wir ja keinen Erlöser gebraucht. Aber wir brauchen jetzt da nicht streiten anfangen. Und dann schreibt sie zurück, ja, ich glaube, lieber Helmut, wir müssen uns da selber helfen. Es wird niemand kommen und uns helfen, außer wir helfen uns selbst. Alles Wissen steckt in uns. Wir brauchen nicht im Außen suchen. Ja? Ihr seht also, wenn man das Gespräch auf Jesus führt, dann regt sich in die Leute Widerspruch. Irgendwie passt er dazu und sie sind Christ und so weiter, aber Jesus als Erlöser, dass ich Schuld habe, die er aufs Kreuz tragen muss und mir vergeben muss, und dass er dann deswegen mein Herr ist, ja, das habe ich jetzt ja noch gar nicht angesprochen mit der Caro, dass der Jesus ihr was zu sagen hat. Es ist ja nur mal darum gegangen, dass wir einen Erlöser brauchen. Gell? Und ich denke, das ist ein ganz sehr guter Hinweis. Da scheiden sich die Geister an Jesus. Ja? Und jede geistliche Gabe, die nicht Jesus in den Mittelpunkt stellt, die ist nicht vom Heiligen Geist. Wenn einer sich hinstellt und sagt, er ist der super Heiler und er ladet ein und alle sollen kommen und er macht sie gesund, und das geht dort nicht um Jesus, sondern um die Person. Um das, was sie kann. Um den Kranken, der gesund wird. Um das Heilige, um das Heil, um das gesunde Leben. Dann ist es nicht von Gott, sagt der Paulus da. Die Gretchenfrage: Wie hältst du es mit Jesus? Ich hoffe, ihr habt alle eine gute Antwort auf diese Frage in euren Herzen, dass Jesus nicht nur für euch bezahlt hat, sondern auch jetzt euer Herr ist. Aber schauen wir weiter. In den nächsten Verse 4 bis 6, ich habe sie überschrieben damit, dass die Gaben verschieden sind, aber alle aus einer Quelle kommen. Nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und dasselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es die verschiedensten Aufgaben, aber es ist ein und dasselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen wirkt. Das ist richtig dreimal da parallel aufgebaut, wie ein Gedicht fast. Ja. Es gibt verschiedene Gaben, Charisma heißt das dort, aber es gibt nur einen Geist, Pneuma. Es gibt verschiedene Dienste, das sind die Diakonia, ja, das Wort kennen wir auch, aber es gibt nur einen Herrn, an Kyrios. Es gibt verschiedene Kraftwirkungen, Energema, da kommt die Energie davon, aber es gibt nur einen Gott, Theos. Ja. Das baut das so richtig parallel auf. Die Gaben sind verschieden, aber sie kommen aus einer Quelle, sie dienen an Herrn und an Gott. Wenn es um Jesus geht. Und wir werden dann später nach Weihnachten, jetzt weiß ich gar nicht, wer dann dran ist, ich glaube der Herwig, gell? Über die zweite Hälfte von 1. Korinther 12, dort bringt er das Beispiel vom Leib, von den verschiedenen Gliedern am Leib, wie die zusammenwirken, wie verschieden sie sind, aber sich gegenseitig brauchen und alle von Kopf her gesteuert zusammenarbeiten und nicht gegeneinander kämpfen. Dieses Bild beschreibt das sehr gut, wie diese verschiedenen Teile zusammenwirken. Und es gibt da keinen Widerspruch zwischen den Teilen im Körper. Ja? Kein Zielkonflikt. Ja? Es wird also nicht die Hand hergehen und mit dem Hammer auf den Fuß hauen. Zumindest, wenn sie das tut, dann ist irgendwas grob schiefgelaufen. Ja? Oder so wie eine Autoimmunreaktion, dass das Immunsystem eigene Körperzellen angreift. Ja? Das sind alles ganz grobe Entgleisungen im Körper, wenn die Glieder nicht zusammenarbeiten und sich gegenseitig stützen. Und so soll es auch in der Gemeinde sein und in unserer Gemeinschaft. Das ist krank und das ist überhaupt nicht der Plan, dass die verschiedenen Gaben gegeneinander wirken. Das soll zusammenwirken und der Körper ist da das beste Beispiel. In Vers 7 steht dann: Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Das ist ein weiterer Punkt, den er macht. Einerseits, dass jeder solche Gaben hat, und andererseits, dass sie zum Nutzen des Ganzen sind. Auch das erkennt man beim Körper sehr gut, bei diesem Bild, das dann der Prediger im Jänner noch eingehen wird. Ich glaube, es ist der Herwig, nicht der Rainer. Sehr gut. Aber jetzt schauen wir jetzt einmal, was sind da für Gaben aufgezählt? Und das sind schon Sachen, wo man dort und da ein bisschen schluckt. Ich lese es euch jetzt einmal so vor und dann gehen wir es der Reihe noch durch. Ab Vers 8. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben und den anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann, und anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder ein anderer Geist spricht. Dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während er einem anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Wird jetzt ganz flott eigentlich aufgezählt. Schauen wir es jetzt einmal noch der Reihe durch. Was sind da für Gaben genannt? Geistliche Gaben. Das erste ist die Weisheit, die Sophia. Ja, das wird übersetzt auch mit dem guten Rat. Und den guten Rat, den habe ich von Geschwistern oft schon gekriegt. Das ist wirklich etwas, was wir brauchen in unserem Leben. Gerade, dass jemand anders oft reinschaut in unser Leben, wenn wir ihm was sagen und uns einen guten Rat wirklich von Gott geben kann. Das Zweite, was dort steht, die Erkenntnis, die Gnosis. Mir kommt vor, Weisheit und Erkenntnis ist gar nicht so leicht zu unterscheiden. Mir kommt vor, das eine ist mehr eine Herzens-Bauchsache, nicht nur Wissen, eben die Weisheit, gell? Und das andere, die Gnosis, ist die Erkenntnis, die oft mehr mit dem Verstand zu tun hat, dass jemand etwas kneißt, dass jemand wo durchsteigt und das dann vielleicht mit Gottes Augen sieht, eine Situation oder so. Wir sehen, dass da mit den zwei Wörtern in Summe der ganze Mensch angesprochen wird. Wir sind nicht nur Verstand und wir sind nicht nur Intuition und wir sind nicht nur Bauchgefühl. Das gehört alles zusammen und auch der Geist schenkt Gaben, die das vollkommen umfassend abdecken. Und es ist auch nicht so, dass unser Verstand automatisch gut ist und unser Gefühl schlecht ist oder umgekehrt. Wie oft, wie viel Sünde oder Ungehorsam in unserem Leben rechtfertigen wir ganz spitzfindig mit unserem Verstand. Ja, das ist alles, beides ist noch Teil des gefallenen Menschen und kann uns in Versuchung bringen und in die Sünde bringen. Es ist längst nicht nur das eine gut und das andere schlecht. Der Paulus sagt ganz deutlich, dass er den Verstand der Erkenntnis Christi unterwirft. Und der Verstand kann die genauso in die falsche Richtung führen, nicht nur der Gefühl und der Herz. Alles das ist in uns gefallen, aber alles das kann uns Gott auch zum Guten benutzen. Es ist nicht automatisch das eine gut und das andere schlecht. Gott ist größer als unser Verstand. Sein Friede zum Beispiel übersteigt unser Verstehen, steht ihm irgendwo Philippa erzählen. Genau. Also, die Weisheit und die Erkenntnis sind geistliche Gaben. Dann im Vers 9 fängt an mit dem Glauben, mit Pistis. Gell? Also jeder von uns soll ja glauben, aber da gibt es Leute, die glauben wirklich. Also für mich ist ja der Andreas da das einzige Beispiel oder das beste Beispiel, wie der glaubt. Und es hat nämlich das Gebet im Glauben eine große Verheißung. Wenn du das betest von Gott und du glaubst es wirklich, dann ist es ein erfüllbareres Gebet, als wenn ich das bete und die mir die ganze Zeit denken, nee, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen oder das wird jetzt aber nicht werden. Und da ist einmal so ein Vorbild, wie er einfach glaubt. Gell? Und da lasse ich mich immer wieder von ihm in Frage stellen mit meinen Zweifeln, wo mein Verstand eigentlich Gott klar macht und das Gott nicht zutraut. Und der kann mit Überzeugung sagen, ja, Gott wird das gut machen. Und ich freue mich, so einen Bruder neben mir zu haben. Und ich stelle mich dann gern zu ihm zu und glaube mit. Und es ist schön, dass wir uns da ergänzen können. Und vielleicht wird da mal irgendein Berg versetzt werden, wenn der Andreas betet. Wer weiß. Gibt es ja ein paar in seiner Aussicht, wenn er da so runterschaut. Genau. Krankenheilung ist dort sogar in der Mehrzahl. Das heißt wahrscheinlich, dass das nicht eine pauschale Gabe ist, dass jemand diese Gabe hat und alles heilen kann, sondern dass das pro Situation und pro Fall der Person geschenkt ist. Sonst würde dort nicht stehen, die Gaben der Krankenheilung gehen. Ja, also vom Text her jetzt. Gell? Auch das ist etwas, wo wir sehen, dass es in Gottes Hand ist und dass wenn jemand jemanden heilt, dass das nicht heißt, dass er das immer kann oder bei jedem kann oder vorher auf ein Plakat aufschreiben kann, kommt's alle, ich werde euch heilen. Ja? Wenn ihr das sieht, dann stellen sich bei mir alle Nackenhaar auf, weil da hat jemand seine Gabe in der Hand und ist nicht der, der vom Gott gebraucht wird, sondern der selber das in der Hand haben will und brauchen will. Die Wunderwirkungen, das Wort in Vers 10, dort gibt es zwei Wörter, eben einmal noch einmal dieses Energema, was wir in Vers 6 haben, die Kraftwirkungen, und das andere ist Dynamis, also das ist wirklich etwas Kräftiges und Gewaltiges. Wunder. Jeder Mensch, der zu Gott umkehrt, ist ein Wunder. Aber wir denken bei Wunder natürlich an richtig was, wo die Zeitung kommt oder so. Habe ich noch nicht so viel gesehen, wo ich ehrlich sagen kann, dass das ist jetzt auf dem Level, was wir in den Evangelien sehen, gell, oder in der Apostelgeschichte. Das nächste, was dort steht, sind Prophezeiungen oder Prophetie. Die Gabe war mir immer ein bisschen unheimlich. Ich weiß nicht, ob ihr den Vers kennt, im 5. Mose 18, der ist mir aufgestoßen, Vers 22, wo, ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, aber die das interessiert, die wissen es wahrscheinlich, wo dann steht, eine Warnung an die falschen Propheten, ja, dass wenn eine deiner Prophezeiungen nicht zutrifft und du hast aber behauptet, Gott sagt, dann ist das Kennzeichen, dass du ein falscher Prophet bist. Und dann, ihr wisst ja, was mit den falschen Propheten war im Alten Testament. Dann haben wir gedacht, puh, das ist ein Jobrisiko, den Job möchte ich nicht haben. Und habe mich eigentlich gewundert über Leute, die es drängt, etwas von Gott weiterzusagen und die sich als Propheten fühlen. Gell? Hat das sicher mit unserer Prägung zu tun, dass wir da Abstand haben zu dem. Aber steht da als eine Gabe, die Gott schenkt. Und ich habe das in Dresden, in der Gemeinde, wo ich war, habe ich das auf einen sehr angenehmen Ort eigentlich erlebt. Das ist die Jesusgemeinde Dresden gewesen und die war ja 4 Monate oder so oben. Und die haben ein eigenes, das ist eine große Gemeinde, es sind 400 Leute ungefähr am Sonntag, die rahmen einen ganzen Saal aus, einen ganzen Turnsaal von einem großen Gymnasium und bauen das dort alles auf. Und die haben ein eigenes Team von Leuten, die das erlebt haben, dass Gott durch sie redet. Und das findet aber sehr geordnet statt. Bei so einem großen Gottesdienst könnt ihr euch vorstellen, da kann nicht irgendwann aufstehen und warteln und so, oh, Gott hat mir gesagt, das und das. Sondern die sind ein Team, die treffen sich unter der Woche, die kriegen vorher das Thema vom Gottesdienst und von der Predigt und beten über das, ob Gott ihnen etwas sagt. Und dann, während dem Gottesdienst, sprechen die sich mit dem Leiter ab, ob das jetzt passt. Die sagen ihm kurz, was sie für einen Eindruck weitergeben wollen. Und der Leiter sagt dann, ja, jetzt haben wir Platz, jetzt machen wir das. Oder, nein, heute nicht, vielleicht ein anderes Mal oder so. Weil, wenn es wichtig ist, wird es ein anderes Mal sein. Und die Sachen, die sie weitergeben haben, das waren oft so Naturbeobachtungen. Der eine hat zum Beispiel beschrieben, er hat in seinem Garten gesehen, wie der Apareflekt dann so warm wird in der Sonne, das war im Herz oder was, dass rundum der Schnee wegtaut. Und er möchte die Gemeinde ermutigen, dass sie auch das Licht und die Wärme Gottes in ihrem Leben so teilen mit ihrer Umwelt, dass es sich dort auswirkt. Ja. Und das andere, was einmal einer erzählt hat, ist, dass er hat einen Brief gesehen mit einer Schrift, er hat das nicht lesen können und durch viele Tränen ist die Tinte verrunnen und verblasst, sodass man es halt gar nicht mehr lesen können, und dann hat er den Brief weggeworfen. Und er ermutigt jemanden in der Gemeinde jetzt, der ein Lost tragt aus einer Beziehung, wo es einen Streit gegeben hat, dass er das einfach abgibt und loslässt. Gott möchte ihm sagen, er kann das hinter sich lassen. Gell? Solche Dinge, gell? Wo ich mir gedacht habe, okay, da ist jetzt vielleicht das Risiko, dass der als falscher Prophet gesteinigt wird, nicht so hoch. Also das ist auf einem sehr guten Ort dort ein Dienst gewesen, der auch in der Gemeinde eingebaut worden ist und hat mir eigentlich Mut gemacht, was ich dort gehört habe. Gell? Soweit zu dem. Nur weil ich mit dem eigentlich, weil es mir eigentlich unheimlich war und ich dort eigentlich was gesehen habe, was mich doch ermutigt hat. Dann steht da noch die Unterscheidung der Geister. Das heißt, es ist auch weiterhin notwendig zu sagen, ja, kommt diese Erkenntnis jetzt von Gott? Stellt der Mensch, der diese Gabe hat, jetzt wirklich Jesus in den Mittelpunkt, wie wir es im Anfang gelesen haben, dann ist auch von einer Gabe die Rede der Sprachen. Das Wort Sprache und Zunge ist dort das Gleiche. Ich habe jetzt da Fremdsprachen hergeschrieben, weil wir das vom Pfingsten kennen, vom Pfingstwunder. Das sind ja, die haben ja dort Gott gepriesen in Sprachen, die die ganzen Besucher wie hat das Fest geheißen? War das Laubhüttenfest? Ich weiß jetzt nicht. Das war bei den Juden, war es das Laubhüttenfest, wo alle zusammengekommen sind. Wird sein, ja. Genau, haben wir ja eine Predigt gehabt. Und das waren alles Leute vom Ausland und die haben die Jünger in ihren Sprachen und Dialekten Gott loben gehört, weil sie haben es verstanden und haben gesagt, was ist da los? Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes loben. Das heißt, das waren echte Sprachen, die die Zuhörer verstanden haben. Und die jüdischen Zuhörer haben es aber nicht verstanden und haben gesagt, boah, das sind ja alle schon betrunken. Ja, also das war dort ein Sprachenwunder, das sind Fremdsprachen, die sie gehört haben. Und es könnte auch sein, dass diese Gabe eine ist, die nur für die Übergangszeit dann notwendig war, als besonderes Zeichen, um bestimmte Prophezeiungen zu erfüllen aus dem Alten Testament. Weil wir lesen in Kapitel 13, Vers 8, dass die Sprachen aufhören werden. Da wird sich aber, wenn wir uns im Jänner mit den Predigten da näher mit dem beschäftigen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Gabe, das dann auszulegen oder zu übersetzen. Wenn jetzt ein keiner da ist, der diese Sprache spricht, war das natürlich auch wichtig. Ja? Sonst hatte keiner was davon. Ja, was fangen wir mit der Aufzählung an? Wir sehen also, es sind geistliche Gaben und wir haben da gelesen, Gott gibt sie, der Heilige Geist gibt sie, jeden, und sie dienen dazu, in der Gemeinde aufzubauen. Und dann, meine Bibel hat auch Querverweise, und dann habe ich eine andere Stelle gefunden, wo auch von Gaben die Rede ist, und die möchte ich jetzt daneben hinstellen. Und zwar ist das in Römer 12, sind nur drei Verse von 6 bis 8. Und da steht, Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat Gott dir zum Beispiel die Gabe der Prophetie gegeben, dann wende sie an, wenn du überzeugt bist, dass Gott durch dich redet. Besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen, dann diene ihnen gut. Bist du zum Lehren berufen, dann sei ein guter Lehrer. Wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen, dann mach es auch. Wer Geld hat, soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Hat Gott dir die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten, dann nimm diese Verantwortung ernst. Und wenn du die Begabung hast, dich um andere, die es nötig haben, zu kümmern, sollst du es mit fröhlichem Herzen tun. Klickst es einmal durch. Wir sehen also, welche Gaben. Wir sehen Prophetie, wir sehen Dienen, wir sehen Lehren, wir sehen Ermutigen oder Ermahnen, wir sehen Geld geben, wir sehen Leitung und wir sehen Barmherzigkeit. So, was fällt uns jetzt auf, wenn wir das sehen? Naja, das links sind irgendwelche Gaben, die wir als geistlich, als übernatürlich einstufen. Rechts steht die Prophetie dabei, das ist das Einzige, was doppelt ist. Ja? Aber die anderen Gaben rechts, das sind alles sehr praktische Gaben. Und es ist der gleiche Autor, der Paulus, und er argumentiert ganz gleich. Er sagt, die Gaben kommen von Gott, die Gaben sind unterschiedlich und sollen zusammenarbeiten und diese Gaben sollen der Gemeinde dienen. Und auch dort, in dem Zusammenhang, das ist jetzt dann die zwei Verse vorher, Römer 12, 4 und 5, spricht er von Leib und Gliedern als Bild. Genau gleich wie in 1. Korinther 12. Und das war das erste Mal, dass ich diese zwei Texte nebeneinander gesehen habe und dann erkenne ich das, wie ich das anschaue, dass die geistlichen und die praktischen Gaben genau gleich wichtig sind. Sie kommen genauso von Gott. Jeder von uns ist begabt, dort oder da. Der Heilige Geist schenkt uns das und wir sollen das gemeinsam in der Gemeinde einsetzen. Und das Bild, das er damit verwendet, ist das vom Körper und seinen Gliedern. Das heißt, der Paulus macht den Unterschied nicht zwischen den geistlichen Gaben, die ganz wichtig sind, und den praktischen, die nicht so wichtig sind. Die sind genauso von Gott geschenkt, sie sollen genauso in der Gemeinde dienen. Das heißt, alles das, was wir jetzt über die geistlichen Gaben gelernt haben aus unserem Text, wird im Römer 12 Text von den praktischen Gaben behauptet. Der Paulus macht da keinen Unterschied. Sie sind alle von Gott. Wir empfinden die links als die geistlichen Gaben, die übernatürlichen, und die rechts als die, naja, das kann der halt. Und Paulus in beiden Texten, lest den nebeneinander, die zwei Texte, 1. Korinther 12 und Römer 12, in beiden Fällen argumentiert er genau gleich. Und deswegen, das war meine Erkenntnis jetzt von dem, sind sie gleich wichtig und gleich zu behandeln. Und es ist nicht der eine Mehrwert, der das hat, und der andere, der das hat, weniger Wert. Und wenn wir sie als Gesamtheit sehen, ich glaube, dann wissen wir, dass jeder von uns mindestens eine dieser Gaben hat. Ich möchte noch kurz auf unseren letzten Vers zum Sprechen kommen, der jetzt da auch wichtig ist, Vers 11. Dies alles aber bewirkt ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und alleine entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Das ist der letzte Punkt unten. Der Heilige Geist entscheidet von sich aus, wer welche Gabe kriegt. Und lass es dir nicht anders einreden. Ja? Wie frisch in der Firma zum Arbeiten angefangen habe, das ist jetzt schon lang her. Dann hat mir dort ein Kollege, den ich noch nicht gekannt habe, der hat irgendwie gewusst, dass ich dort hinkomme, und hat mich angesprochen, hat mir auf die Seite genommen und hat gesagt, Helmut, ich muss dir was sagen. Hast du schon diese Gabe? Dann habe ich gesagt, nein, du brauchst es. Nur dann bist du ein Christ, der wirklich vollmächtig leben und dastehen kann. Und hat mich so in die Mangel genommen und mir das 10 Minuten, ich war so ganz ein intensiver Mensch, gell, 10 Minuten lang eingeredet, ich brauche jetzt diese Gabe und ich soll für das bitten und nur dann wird bei mir was weitergehen, sonst wäre ich ein Würstel bleiben. Gell? Und wirklich. Aber der Vers 11 sagt das ganz klar, der Heilige Geist entscheidet das. Es ist nicht eine bestimmte Gabe, die dich zum geistlichen Menschen macht, sondern der Heilige Geist entscheidet, welche Gabe er in dein Leben legt und womit du der Gemeinde dienen kannst. Und du hast eine Gabe, weil der Heilige Geist ist ja der Baumeister der Gemeinden. Denk einmal nach. Wenn irgendjemand eine Firma gründet, der was Besonderes schaffen will, dann gibt es einen Headhunter. Dann fragt er immer, was sind die richtigen Leute, die ich dort brauche. Ich brauche einen, der das kann, Und ich brauche dann die Unterstützung und so weiter, damit das wirklich was wird. Da wird viel Energie eingesetzt, die richtigen Leute auszusuchen, das richtige Team zusammenzukriegen. Und jetzt denkt man, dass Gott seine Kirche, seine Gemeinde, seine Braut auf der Welt ausrüsten will. Jesus war ein Headhunter. Er hat viel gebetet und hat dann die 12 Jünger ausgesucht. Und wir fragen uns, ob er da die richtigen ausgesucht hat. Ein Verräter war dabei und ein Großmal war dabei und ich weiß nicht was alles. 2 Mamasöhne waren dabei und alles. Und trotzdem, die sind ausgesucht worden als die richtigen Leute. Weil Gott wollte etwas Großes auf der Welt bauen und von den 12 Jüngern hat viel abgehängt. Und das Gleiche gilt für unsere Gemeinde. Gott hat euch ausgesucht, dort zu sein. Es ist kein Zufall, dass du da bist, haben wir letztens schon geredet. Und er kennt die Gaben. Der Firmenchef, wenn der jemanden einstellt, dann muss er ja aus einem Interview, aus einer Empfehlung irgendwie hoffen, dass der diese Gabe hat. Aber der Heilige Geist kennt unser Herz, Gott ist allwissend. Der hat die wissentlich ausgesucht und dahergestellt. Und auch wenn du jetzt noch nicht das Gefühl hast, dass deine Gabe einen großen Unterschied macht, dann kann es doch sein, weil du nicht zufällig da bist. Der Baumeister ist nicht nur ein guter Headhunter, der kann sein Team ja auch zusammenstellen aus Leuten, denen er diese Gaben gibt, die er brauchen will. Versteht's? Der hat eine viel bessere Position als ein Firmenchef. Wenn er allwissend ist und Gaben geben kann auch noch. Ja? Also glaube ich, das wird nicht schief gehen, was Gott macht da auf der Welt. Der hat da die viel besseren Möglichkeiten, gute Leute zusammenzustellen. Wie werden jetzt solche Gaben entdeckt? Vielleicht ganz kurz noch zum Schluss. Wie entdeckt man einen super Skifahrer? Du kannst jetzt natürlich in die Zeitung schreiben, Skifahrer für das Olympiateam Österreich gesucht. Ja. Aber in Wirklichkeit passiert das anders. Alle Kinder kommen in den Skikurs. Und dann sieht man, wer das kann, wer eine Begabung hat. Und dann wird der gefördert in irgendwelche Kinder-Skirennen und kriegt Ermutigung und kriegt einen kleinen Pokal und sagt dann, ja, das taugt man und macht weiter. Wenn nicht alle Kinder Skikurs machen, dann denkt man, wird es immer weniger gute Skifahrer in Österreich geben. Weil es könnte gut sein, dass es im Sudan einen 5-jährigen Knirps gibt, der alles hat, was ein super Skifahrer braucht. Nur der wird sein Leben lang keinen Schnee sägen. Und deswegen wird niemand draufkommen, dass das ein guter Skifahrer ist. Ja? Also die Gabe erscheint dort, wo man sich ausprobiert. Und das sollen alle probieren, dann wird man die Guten sägen. Die werden dann auffallen. So wie bei einem Skikurs. Ich bin dort nicht aufgefallen. Ja? Und oft sägen wir die Gaben gar nicht bei uns, sondern bei anderen. Weil der die Gabe hat, der weiß eh. Für den ist das normal, dass er so ist oder das kann oder das versteht oder so. Aber für die anderen ist das, boah, das kennt ihr nicht. Das heißt, wir können uns auch gegenseitig ermutigen, wenn wir bei anderen Gaben entdecken. Oft siehst du das gar nicht selber. Im Idealfall siehst du das sogar nicht selber. Weil der selber seine Gabe sieht, der ist dann auch, so wie ich, sehr in Gefahr, sich was drauf einzubilden und sich groß vorzukommen. Und dann ist genau das Kriterium dann nicht erfüllt, dass es der Gemeinde dienen soll und dass es zusammenarbeiten soll und dass Jesus im Mittelpunkt stehen soll. Weil dann ist da einer großkopfert. Ja, willst du was sagen? Ja, nein, auf das möchte ich zu weit nicht eingehen. Ganz kurz noch. Also, wir glauben dem Heiligen Geist und Gottes Wort, dass jeder von uns Gaben hat. Sie sollen in der Gemeinde eingesetzt werden. Wie entdeckt man sie? Indem man Sachen ausprobiert und indem man uns gegenseitig ermutigen und Feedback geben, wo wir das sehen. Der Heilige Geist kennt uns und er befähigt uns mit Gaben, die geistlich und übernatürlich ausschauen, aber auch mit ganz praktischen Sachen. Und wir sehen die zwei Texte, 1. Korinther 12 und Römer 12, dass beides von Paulus gleich in den gleichen Kontext gesetzt wird. Es kommt von Gott, es ist verschieden, aber alles von ihm. Es soll nicht der Person dienen, sondern der ganzen Gemeinde dienen. Und es ist so wie die Glieder an einem Körper. Das verwendet er dort und da ganz gleich im Kontext. Und deswegen traue ich mir sagen, und das war meine Erkenntnis jetzt bei der Predigtvorbereitung, dass diese Gaben komplett gleich behandelt werden von Paulus. Sie sind gleich wichtig und es gelten die gleichen Kriterien rundherum. Ich möchte noch beten zum Schluss. Wir danken dir, Herr, dass du uns beschenkst. Wenn ich an die Leute denke in unserer Gemeinde und was sie alles kennen und wie verschieden sie sind, dann preise ich dir dafür, dass du die ausgesucht hast. Und dass wir zusammen etwas kennen, was keiner allein von uns kennt. Und dass wir uns die Leute nie so aussuchen hätten können, wie du sie ausgesucht hast. Und so bitte ich dich, dass wir immer mehr in Einmütigkeit und Einheit zusammenstehen und einander mit dem dienen, was wir haben, dass es keine Rangordnung gibt der wichtigen geistlichen und der unwichtigen praktischen Gaben, sondern dass alles dir und deiner Ehre dient. Mögest du das schenken. Amen.